Herzlich willkommen zur 27. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger
und Marc Kudlowski. Hallo Marc, wir sind heute völlig Mischugge unterwegs, glaube ich, oder?
Oh ja, wir sind eine ganz wilde Mischpoke, weil wir haben heute Melanie Garanin als Special Guest dabei, was uns sehr freut. Es soll heute um den Comic Völlig Mischugge gehen. Der ist ganz frisch im Mai 2022 im Carlsen Verlag in Hamburg erschienen, hat sie zusammen mit Andreas Steinhöfe verfasst. Das ist ja auch eine ganz wilde Entstehungsgeschichte. Kannst du dazu uns kurz was sagen?
Ja, ich hoffe natürlich, dass Melanie Garanin uns dazu gleich noch mehr erzählen kann, denn wir können ja immer nur von außen darauf gucken, was ist bereits auf dem Markt. Und was bereits auf dem Markt ist, das ist auf der einen Seite eine TV-Serie, die Mitte April auf Kika gelaufen ist, und eben der Comic Völlig Mischugge von Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin. Und diese beiden Gegenstände wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Marc, was findest du denn daran besonders spannend, an diesem Verbund?
Für mich ist an dem Verbund besonders spannend, dass TV-Serie und Comic nahezu zeitgleich erschienen sind. Das heißt, hier greift nicht der Mechanismus der Verbuchung, dass da erst eine TV-Serie oder ein Film ist, der dann nachträglich zu einem Buch umgearbeitet wird, sondern sowohl der TV-Serie als auch dem Comic lag der Stoff, das Drehbuch vor, und sowohl die FilmemacherInnen als auch Melanie Garanin haben dann auf Grundlage der medienspezifischen Besonderheiten ihre individuelle Ausformung des Stoffes gefunden, eben in der TV-Serie beziehungsweise im Comic. Und das ist spannend, sich anzugucken, inwiefern sich jetzt TV-Serie und Comic unterscheiden, aber auch inwiefern sie sich ergänzen und inwiefern das auch didaktisch fruchtbar sein kann.
Ja, eigentlich auch richtig interessant, ne, dass man einen Dramentext hat. Letztlich ist ja ein Drehbuch ein Dramentext, der dann zum Ausgangspunkt wird, einmal für eine Verfilmung und einmal für einen Comic. Also das ist ja schon mal wirklich auch ein interessanter Prozess.
Was auch sehr interessant ist, ist, dass sowohl Comic als auch TV-Serie nun schon seit fast einen Monat erhältlich sind und der Comic ist schon in die zweite Auflage gegangen, was uns natürlich sehr freut. Aber der Comic wurde noch an keinem Ort, soweit wir das recherchieren konnten, besprochen. Es ist sogar so, dass es nicht mal eine Amazon-Rezension gibt. Das Einzige, was man bisher über den Comic sagen kann, ist, dass er Platz Nummer 1 in der Kategorie jüdische Sozialwissenschaften, also der Buchkategorie, auf Amazon belegt, was eher skurril ist als verkaufsfördernd. Aber ich finde es schon sehr bezeichnend, dass die Literaturkritik erst einmal von solch einem, ich nenne es bewusst, Verbundgeflecht die Finger lässt. Also das zeigt auch schon die Reserviertheit gegenüber Verbuchung oder solch einem parallelen Erscheinen von zwei Medien, die scheinbar denselben Stoff oder scheinbar dieselbe Geschichte erzählen.
Ja, aber das ist doch für uns jetzt auf jeden Fall ein wichtiger Ansatzpunkt, um auch mal zur Thematik zu kommen, Marc. Worum ging es denn überhaupt für dich in diesem Verbund, in dieser zentralen Geschichte?
Ich fange an mit den drei Figuren. Also wir haben drei ProtagonistInnen, die beste Freunde sind. Wir haben Benny, der Jude ist. Wir haben Hamid, der Moslem ist. Und wir haben Charlie, die, glaube ich, keiner Religion anhängt. Oder ist es nicht von Bedeutung?
Tierschützerin ist sie.
Ah ja, Tierschützerin ist sie. Ja, das stimmt. Sie erinnert auch ein wenig in ihrem Aktivismus an Greta. Also wir haben hier drei unterschiedliche Backgrounds der Figuren, die aber nicht erheblich sind für ihre Freundschaft. Jedenfalls solange nicht von außen das in ihre Freundschaft hineingetragen wird oder zum Problem gemacht wird. Denn Probleme gibt es reichlich in der Schule, unter anderem Handydiebstähle, aber auch, dass zwischen den SchülerInnen ein mehr oder weniger deutlich wahrnehmbares Mobbinggeflecht besteht. Und davon ausgehend nimmt eigentlich die Erzählung die Fahrt auf, dass es in der Schulklasse Kinder gibt, die andere Kinder mobben, um ja zu kompensieren, was sie zum Beispiel zu Hause erleben. Und so entsteht da ein ganz wirres Beziehungsgeflecht, das sich auch nicht ohne weiteres auflösen lässt und auch zum Schluss nicht aufgelöst wird, wo aber erzählt wird, wie die einzelnen Figuren damit umgehen. Und am Ende ist auch nicht alles gut, aber zumindest die drei Freunde finden wieder zueinander, nachdem sie sich zwischenzeitlich voneinander wegbewegt haben. Zumindest Benny und Hamid auf jeden Fall deutlich wahrnehmbar voneinander entfernt haben, aufgrund ihrer unterschiedlichen Religion und wie vor allen Dingen an Hamid herangetragen wird, wie mit einer Religion wie dem Judentum umzugehen ist, nämlich dass solche Freunde keine Freunde sein können, weil Israelis und Araber von Natur aus Feinde seien.
Ja, interessant ist ja wirklich, dass die drei zunächst Freunde sind, ohne dass das eine Rolle spielt, ne? Weil dass Benny Jude ist, wird ja erst deutlich, nachdem sein Opa stirbt und ihm eine Kette übergibt mit dem Judenstern, und Benny trägt diese Kette in Erinnerung an seinen Großvater. Und erst dann kommt überhaupt bei Hamid die Frage auf, warum trägst du denn diesen Stern? Und du bist doch wohl kein Jude. Und erst da gibt Benny preis, dass er Jude ist, im Gegensatz zu seinen Eltern, die auch versuchen, das zu verstecken. Also interessant ist hier ja, dass Konflikte plötzlich in dieser Freundschaft aufbrechen durch Zuschreibungen, die bislang für die drei überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und Charlie ist eigentlich die Einzige, die sich versucht, immer wieder darauf zu besinnen und auch die anderen daran zu erinnern, dass das bisher in ihrer Freundschaft doch keine Rolle gespielt hat und dass es deswegen auch jetzt ja keine Rolle spielen muss. Und diese Dynamik zwischen den drei unterschiedlichen Figuren, die natürlich vom Charakter schon unterschiedlich sind, sich aber trotzdem gut ergänzen, die dann aber durch ihre unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten plötzlich in den Konflikt kommen, finde ich wirklich spannend erzählt.
Interessant ist auch, dass Andrea Steinhöfe berichtet hat, dass er zunächst eine Geschichte vom Mobbing erzählen wollte und dass das ZDF an ihn herangetreten ist mit dem Wunsch, diese Geschichte um die Facette des Antisemitismus zu erweitern. Also das war ursprünglich nicht so intendiert, wurde dann aber eben, ja, ausgehandelt ist der falsche Begriff, aber es wurde geschaut, inwiefern dieses Thema Mobbing diese Aufladung um Antisemitismus verträgt. Also ist vielleicht ganz interessant zu wissen um diesen Entstehungsprozess.
Das finde ich auch deswegen interessant, weil ich finde nicht, dass es in der Figurenkonzeption deutlich wird, dass es sowas Aufoktroyiertes ist, ne? Diese Figuren funktionieren wirklich für sich als Individuen sehr stimmig, aber sie funktionieren auch zusammen in ihren Konflikten sehr stimmig. Dementsprechend merkt man das der Geschichte nicht an, und gleichzeitig kann man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, ob es die Geschichte für didaktische Kontexte jetzt zugänglicher macht oder eben gerade weniger zugänglich. Weil ich könnte mir vorstellen, dass eine Thematik wie Mobbing vielleicht eher mal in der Schule aufgegriffen wird als eine Thematik wie Antisemitismus.
Ja, also wenn man vom Thema kommt, würde ich auch sagen, da ist natürlich auch immer die Gefahr, der Klassiker. Wir haben Mobbing in der Klasse. Gibt es da was von Ratiofarm? Haben Sie da was zum Thema Mobbing im Buchhandel der Wahl? Und ja, dann lesen wir das mal, und dann ist das Thema sicherlich erledigt bei uns in der Klasse. Das Geniale ist ja, dass das die Geschichte auch ausstellt. Als die LehrerInnen mit diesem Problem konfrontiert sind, des Antisemitismus, ich glaube schon, dass sie wahrnehmen, dass da Mobbing in gewisser Weise an der Schule passiert, aber sie tun das ab im Sinne von gesunde Härte. So würde ich das einmal deuten. Und als dann plötzlich das Hakenkreuz an die Tafel geschmiert worden ist und Benny auch für die Lehrer deutlich wahrnehmbar als Jude beschimpft wird, scheint eine Grenze überschritten, wo die LehrerInnen sich zum Handeln verpflichtet fühlen. Und dieses verpflichtet fühlen gipfelt dann darin, dass Lösungen in einer Konferenz erarbeitet werden, wie man dieses Problem lösen kann, diesen Konflikt runterkochen kann. Und die beste Lösung ist dann, in ein Konzentrationslager zu fahren. Und die LehrerInnen reflektieren an der Stelle überhaupt nicht, dass sie die SchülerInnen da völlig überfordern, dass das jetzt gar nicht der Konflikt ist oder das Thema für sie, sondern dass sie da ein neues Fass mit aufmachen. Aber es wird dann eben nach schnellen Lösungen gesucht, die so einfach nicht zu haben sind. Und insofern stellt die Geschichte das genial aus, weil das eben auch dieser Griff zum passenden Buch ist. Aber du hast natürlich auch andererseits recht, über das Thema kann das hier ein Einfallstor sein. Und dann von der mediendidaktischen Perspektive ist dann für mich eben interessant zu sehen, aha, wir haben hier Medienverbund, wir haben eine episodische Strukturierung, wir haben 6 Kapitel, Comic und TV-Serie laufen nahezu vollständig parallel, also man kann sich das wie 2 Schienen vorstellen und ich kann jederzeit zwischen den Medien wechseln, das heißt, ich kann auch nur kleinere Ausschnitte aus dem Comic lesen und ich kann bewusst Medienvergleiche herstellen und schauen, inwiefern jetzt Umstellungen in der Serie, man muss dann ja auch immer dazu sagen, das sind Umstellungen ausgehend vom Drehbuchstoff, auch die Aussage der TV-Serie oder des Comics verändern. Also da lässt sich aus didaktischer Perspektive gut mit arbeiten, aber man hat eben ja dieses Problem mit dem Thema an der Stelle.
Man muss auf jeden Fall Überzeugungsarbeit leisten, glaube ich. Ne? Also das ist einfach so, erfahrungsgemäß gibt es ja doch Abwehrhaltung gegenüber manchen Fässern, die man nicht aufmachen möchte, so wie es in der Geschichte genau erzählt wird. Und die Frage ist, ob die Geschichte dadurch, dass sie den Spiegel vorhält, jetzt dazu beiträgt, dass man sie noch lieber in der Schule einsetzt oder ob sie erst recht dazu führt, dass man sagt, oh nein, wir wollen weder den Spiegel vorgehalten haben, noch dieses Problemfass aufmachen. Aber ich wünsche mir das sehr, weil es wirklich ausgehend von diesem Medienverbund natürlich auch unabhängig vom Thema total viele Anknüpfungspunkte gibt, die du ja gerade schon benannt hast, und man aber diese Medienverbunddidaktik verbinden kann mit einem Diskurs in ganz vieler verschiedener Hinsicht, der auch fächerübergreifend geführt werden kann. Also das würde ich auf jeden Fall stark machen wollen, dass das wirklich ein toller Gegenstand ist.
Was man vielleicht aus literaturkritischer Perspektive noch sagen kann zu TV-Serie und Comic. Die TV-Serie ist wesentlich stärker zeitgebunden, also hat einen stärkeren Zeitkolorit und man sieht den DarstellerInnen schon an, dass sie in etwa 11, 12, 13 Jahre sind, wohingegen sie im Comic deutlich ja altersungebundener wirken, also auch für Jugendliche durchaus interessant sein können. Und auch die ganze visuell-ästhetische Gestaltung des Comics ist etwas erwachsener. Was in dem Kontext interessant ist, ist, dass einiges in der TV-Serie offen bleibt, wie das auszudeuten ist. Also ich habe am Anfang beispielsweise gar nicht verstanden, wo die mit der Modelleisenbahn spielen. Und im Comic wird das deutlich stärker räumlich situiert, dass man weiß, ach, das ist bei Charlie auf dem Dachboden. Und ich hatte nämlich den Eindruck gewonnen, dass diese Charlie, also ich nenne sie jetzt einfach mal ganz provokant, der Greta-Verschnitt, total verwahrlost ist, also dass die Eltern überhaupt nicht anwesend sind. Und im Comic erfahren wir, ah, die haben einen Buchladen und der Vater beispielsweise ist auch sehr zugewandt seiner Tochter gegenüber. Also da haben wir starke Vereindeutigungen im Comic. Aber sie stören nicht bei der Rezeption der Erzählung, sondern es ist sogar so, dass der Comic mich stärker angefasst hat. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass die recht jungen SchauspielerInnen an einigen Stellen, ja, man könnte jetzt böse sagen, etwas hölzern agieren bis hin zu Overacting. Also es ist mir ein bisschen zu sehr Theaterbühne an einigen Stellen. Aber ich habe die Serie trotzdem gerne geguckt. Also sie funktioniert gut, sie reißt einen mit. Die Musik, also die ganze Stimmung, das passt. Aber der Comic war einfach so, dass er zumindest mich stärker emotional abgeholt hat. Aber er ist natürlich ein Brett mit knapp 300 Seiten. Deswegen habe ich schon darauf hingewiesen, vielleicht reicht es auch, ihn in Ausschnitten zu rezipieren. Und was ich noch sagen will, er kostet für solch einen dicken Comic zumindest erstmal nur 20 Euro. Also wir hatten ja von Reprodukt auch schon Comics, die dann Richtung 30, 40 Euro gehen. Also da sind wir ja schon etwas günstiger unterwegs. Und wer weiß, vielleicht veröffentlicht Carlsen, die machen das ja auch nochmal eine günstigere Taschenbuchausgabe für einen Zehner.
Ja, das wäre natürlich auch ein Eingangstor in die Schule, weil solche pragmatischen Argumente darf man ja nicht außer Acht lassen. Und ja, ich würde das, glaube ich, auch gerade dann ergiebig finden, solche Dinge, die im Film eben zu wenig erzählt werden oder gar nicht erzählt werden, dann nochmal zusammenzufügen, ne, in so einem vergleichenden Setting. Das, glaube ich, ist auch was, was man gut nach Hause vielleicht delegieren kann, zu sagen, wir lesen den Comic gemeinsam und zu Hause wird nochmal die Serie geguckt und dann vergleichen wir das wieder, bringen wir das in der Klasse wieder zusammen. Ich denke, dass man damit auf jeden Fall gut arbeiten kann und dass man aufgrund der Vielfalt der Figuren natürlich auch identitätsorientiert gut arbeiten kann, dass die Schülerinnen und Schüler sich also auch eine Figur aussuchen können, mit der sie sich die gesamte Rezeption hinweg beschäftigen möchten und die sie dann in verschiedenen, ja, Aufgabenformaten auch nochmal näher in den Blick nehmen können. Also natürlich auch in ihrer jeweiligen Beziehung zu anderen Figuren, aber gerade weil die so unterschiedlich sind, wäre das für mich auch nochmal ein spannender Ansatzpunkt, dass man gar nicht sagt, man bearbeitet in der gesamten Rezeption das Gleiche, sondern man kann sich hier wirklich auch mit den unterschiedlichen Figuren beschäftigen.
Da wäre mein Plädoyer an der Stelle auch, dass man durchaus vielleicht mit der TV-Serie im Unterricht selbst arbeiten kann, sollte. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn iPads vorhanden sind, dass man das Ganze schon so vorstrukturiert als Lernarrangement, dass man bestimmte Fokusse setzt auf mediale Disparitäten und welche Funktionen ihnen zukommt, also auch im fächerübergreifenden oder verbindenden Unterricht. Vielleicht, um das mal am Beispiel festzumachen, die drei Freunde besichtigen eine Höhle, die Benny gefunden hat, und abends schließen sie sich dann nochmal über ihre Smartphones in der TV-Serie zusammen. Also sagen, oh, wie toll das war, und lass uns nächstes Mal nochmal die Höhle genauer auskundschaften. Und im Comic ist es so, dass, das wird nicht ganz eindeutig gezeigt, aber Charlie und Hamid wohl beide am Smartphone zu Hause sitzen, und Benny, der sitzt aber ganz deutlich an einem dicken Desktop-Rechner, der auf dem Mac hindeutet. Und da wird natürlich auch viel über den Hintergrund der Figur erzählt, also aus welchen Verhältnissen die Figur kommt. Und das kann man dann schon so ausdeuten, dass Benny vielleicht aus etwas besser gestellten Verhältnissen kommt. Oder wir haben recht zu Beginn eine Durchsage in der TV-Serie, dass Handys in der Schule geklaut werden. Und im Comic ist es so, dass dafür eine Versammlung in der Aula anberaumt wird, wo die gesamte Schule zugegen ist. Und da lässt sich natürlich spekulieren, dass das vielleicht in der TV-Serie so mit dem Cast nicht zu realisieren war. Also da kann man im Sinne von ja einer Mediendisparitäten-Rallye verschiedene Fokusse setzen, wo man jetzt ganz individuell die Medien vergleichen kann. Und aus lesedidaktischer Perspektive ist für mich dann ja auch immer interessant, ich gehe jetzt selektiv im Medium Film vor, aber natürlich auch selektiv im Medium Comic in diesem Fall. Ich muss dabei auch ein bisschen lesen. Also wenn man jetzt vom Thema erstmal abstrahiert in Bezug auf die leseförderliche Wirkung, das scheint mir hier auf jeden Fall gut gegeben. Und die thematische Auseinandersetzung erfolgt dann ja auch, oder sie kann auch erfolgen, aber ich kann eben, wie du schon sagtest, auch ganz andere Perspektiven auf den Gegenstandsbereich ansetzen, also auch Produktionslimitation je Medium. Also ich kann hier wirklich ganz viel machen und das ganz vielen Fächern zuordnen, was ich mir angucken kann. Und für uns als Lehrende ist der Medienverbund auch recht gut einsehbar, beziehungsweise übersichtlich. Die Serie hat eine Staffel mit 6 Folgen. Die Folgen dauern gut 20 Minuten. Also das lässt sich auf jeden Fall machen, das zu sichten. Und ja, der Comic ist etwas dicker, aber mit der entsprechenden Lesekompetenz lässt er sich schon in angemessener Zeit zumindest kursorisch lesen. Und dann bin ich gut vorbereitet als Lehrkraft.
Auf jeden Fall. Und die vielen Seiten sollten auch gar nicht abschrecken, weil es sind ja auch sehr viele Seiten mit sehr wenig Text. Und ich glaube, dass auch diese Erzählperspektiven hier spannend sein können. Wir haben zwar im Film auch immer eine Erzählstimme aus dem Off von einem der Kinder, aber auch im Comic wird da nochmal sehr, sehr spannend mit den Perspektiven gespielt. Ich hoffe ja, dass uns Melanie Garanin dazu gleich auch noch mehr erzählen wird, wie das alles zustande gekommen ist.
Dazu möchte ich noch kurz ergänzen, beim Comic ist es auch so, wenn ihr jetzt an einen Comic denkt mit einer klassischen Panelstruktur, schmeißt das alles weg. Also wir haben hier den Garanin-typischen Style, man kann auch Handschrift sagen oder Fingerabdruck, wie du später sagen wirst. Also was mir wirklich aufgefallen ist oder mittlerweile auffällt, wir haben ja auch in der 20. Folge über Der Habicht und der Hahn von Melanie Garanin gesprochen. Das ist auch ein Medienwechsel vom Lied zum Bilderbuch, dass sie immer wieder kleinere Elemente hat, egal ob es Tiere, Dinge oder sogar Häuser sind, die anthropomorphisiert dargestellt werden, und das gerade Erzählte auf der Bildebene nochmal mit einem Surplus aufladen. Oder wir haben sehr häufig pluriszenisches Erzählen, also dass wir auf einer Seite Figuren, Bewegung, Entwicklung ins Bild gesetzt haben, und dabei sprengt sie auch den Rahmen in dem Sinne, dass sie gerne Doppelseiten nutzt, dass man auch gar nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, okay, wie ist hier die Lese, wie ist die Blickrichtung, oder dass sogar das Buch auch mal gedreht werden muss, also von horizontal zu vertikal. Also sie spielt da auf jeden Fall mit den Möglichkeiten des Mediums, und insofern hast du auf jeden Fall recht, die 288 Seiten wiegen da nämlich gar nicht so viel, weil es ist auch sehr filmisch. Also der Comic geht ja auch immer stark ins Filmische hinein und sie ist gelernte Animationszeichnerin und das merkt man einfach, dass sie da gar nicht unbedingt Gattungskonventionen folgt an der Stelle, sondern einfach Lust am Erzählen hat.
Und ich hoffe auch Lust, uns Dinge zu erzählen.
Ja, dann schalten wir doch mal in dieses Gespräch direkt hinein. Viel Spaß damit.
Melanie, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal kurz selber vorstellen, bevor wir ins Gespräch gehen?
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Melanie Garanin und ich bin Illustratorin und seit kurzem oder seit 1,5 Jahren auch Comiczeichnerin.
Und genau diese Tätigkeit interessiert uns heute ja besonders, wenn wir uns mit Völlig mit Schugge auseinandersetzen. Spannend wäre für uns jetzt zum Einstieg die Frage, worum geht es eigentlich für dich in diesem Comic, den du ja jetzt gezeichnet hast, mit dem du dich intensiv auseinandergesetzt hast. Was ist da für dich die zentrale Geschichte, der zentrale Handlungsstrang, das zentrale Thema?
Für mich ist es eigentlich die Freundschaft der drei Hauptprotagonisten, also dem Mädchen Charlie und ihren beiden Freunden Hamid und Benny. Das würde ich sagen, kurz gefasst, sehr kurz gefasst.
Die Verwicklung, in die die drei ProtagonistInnen verstrickt werden an der Schule, sind ja vielfältig. Also es geht ja vor allen Dingen darum, dass Kinder aus schwierigen Verhältnissen kommen, diesen Druck an anderen Kindern ablassen und eigentlich viele leiden, ohne dass so klar ist, wie das einfach gelöst werden kann. Also die Erzählung liefert ja keine einfachen Antworten. Als du diesen Stoff angeboten bekommen hast, was waren da deine ersten Gedanken? Das ist ja schon ein ziemlich heißes Eisen, eine Geschichte über das Mobbing zu erzählen und dann noch aufgeladen mit Antisemitismus. Wie bist du da rangegangen oder was waren deine ersten Gedanken, als du mit dem Stoff konfrontiert worden bist?
Ja, eigentlich so ähnlich wie deine. Also ich habe auch gedacht so, oh, heißer Hopser, das wird wahrscheinlich schwierig oder vielleicht kompliziert und ich selber persönlich würde mich auch so einem Stoff eher nicht annähern, glaube ich. Und wenn, bräuchte ich da Jahre der Recherche. Aber es ist ja so gewesen, dass das ein Drehbuchstoff war von Andreas Steinhöfel und seinen Drehbuchkollegen. Und ich dann einfach, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke gewesen ist, okay, aber die werden das schon gut recherchiert haben. Und ich kenne ja auch Andreas Steinhöfel von seinen Büchern. Und da hatte ich das Vertrauen, dass sie das schon ordentlich erzählen oder dass er es schon ordentlich erzählen wird. So, da habe ich mich drauf verlassen. Ja.
Und als du dann das Drehbuch vorliegen hattest, also als die Entscheidung gefallen war, wie geht man da vor, dass man da jetzt einen Comic gestaltet, wo man ja noch gar nicht weiß, wie die TV-Serie hinterher aussehen wird? War so der Entstehungsprozess, dass TV-Serie und Comic parallel entstanden sind? Oder wie genau können wir uns das vorstellen, wie das abgelaufen ist?
Ja, das war halt so, dass die drehen wollten. Letztes Jahr im Sommer. Und parallel sollte der Comic entstehen. Und ich hatte halt die Drehbuchfassung und bin dann auch Teil gewesen des Castings. Also ich habe dann auch mitbekommen, welche Schauspieler gecastet wurden, damit ich mich da so ein bisschen dran anpassen kann. Und dann, ich konnte frei entscheiden, wie ich den Comic dann gestalte. Und ich habe mich in Anbetracht des Zeitmangels, habe ich mich doch dann recht nah an dem Drehbuch gehalten. Ich wusste jetzt nicht genau, wie die filmen und ob die das jetzt wirklich genauso filmen, wie sie das aufgeschrieben haben, aber da bin ich mal von ausgegangen. Und im Grunde genommen war der erste Prozess und auch das Schwierigste am Anfang für mich, mich wenigstens so ein bisschen davon zu lösen, also so ein bisschen meine eigenen Bilder entstehen zu lassen im Kopf und so ein bisschen nicht diese Regieanweisungen, die ja in so einem Drehbuch sind, eins zu eins zu befolgen, sondern auch so ein bisschen zu gucken, dass ich jetzt auch mein eigenes Ding daraus mache.
Mit dem Medienwechsel geht ja auch ein Wechsel der Erzählperspektive einher. Also während wir in der TV-Serie von Hamid die Geschehnisse erzählt bekommen, ist es ja bei dir Charlie, die erzählt. Das macht ja sicherlich auch einiges mit dem Stoff. Wie bist du da vorgegangen, als du wusstest, dass du aus Charlies Perspektive erzählen sollst oder erzählen willst? Hast du das entschieden? Wurde das entschieden? Wie genau ist das abgelaufen?
Ja, also das war Andreas Idee und der hat halt gesagt, um jetzt aus dem Buch jetzt nicht nur so einen Abklatsch von der Serie zu machen, sondern dem Buch auch ein bisschen was Eigenes zu geben und weil er auch Lust hatte, natürlich ein bisschen mehr zu erzählen, vielleicht Dinge aufzuschreiben, die er jetzt in der Serie nicht unterbringen konnte, hatte er halt den Vorschlag gemacht, die Erzählperspektive zu wechseln. Und für mich war das sehr willkommen. Also ich bin da sehr froh drüber gewesen, weil ich dann halt mich auf eine, also mich sozusagen in eine Person so ein bisschen rein identifizieren konnte. In der Serie ist auch nicht nur aus der Sicht von Hamid erzählt, sondern in der Serie, da wechselt das auch mal so. Da ist manchmal aus Hamids Perspektive erzählt und dann aus der und so. Und in dem Buch ist es aber wirklich relativ streng so, oder beziehungsweise es gibt ja auch so eine Obererzählperspektive und die ist immer aus der Sicht von Charlie geschrieben. Und ich fand das super, weil ich, hört sich jetzt so blöd an, aber ich bin halt auch ein Mädchen und diese Naivität und diese so ein bisschen so dieses Hä-Gefühl, was sie häufig, also was sie hat bei der Entwicklung der Geschichte und bei diesen Geschehnissen, die auch eigentlich auch nicht nachzuvollziehen sind, bei diesen Mobbing-Sachen und bei diesen rassistischen und antisemitistischen Sachen, habe ich tatsächlich, so wie Charlie, auch eher so dieses, was ist denn jetzt hier los, Leute, Gefühl. Und deswegen war das für mich ganz, kam mir das sehr gelegen, dass ich sozusagen diese Position einnehmen durfte als Zeichnerin.
Aber das heißt, du hast erstmal mit dem Drehbuch angefangen zu zeichnen und der Text aus Charlies Perspektive kam dann so nach und nach dazu oder wie ist das entstanden?
Ich habe mit dem Drehbuchtext gearbeitet, aber wir haben im Vorfeld schon abgesprochen, an welchen Stellen mehr Text hinkommt, also an welchen Stellen Charlie mehr Redeplatz braucht und hatten uns dann aber geeinigt, dass ich das ja jetzt weiß, wo der Redeplatz ist und dann erstmal zeichne und dann zum Schluss wir gucken, wie dann da der Text reingeht. Und das war dann auch wirklich so, dass ich mich dann gelöst habe von diesem Ganzen und so ein bisschen mein Ding gemacht habe. Und der arme Andreas Steinhöfel musste dann am Ende gucken, wo er noch seinen Text, den er so schön geplant hatte, noch irgendwo reinkriegt. Das hat aber dann gepasst. Also es war dann eigentlich okay.
Charlie nimmt ja an manchen Stellen aber auch so eine Metaperspektive ein, ne, dass sie ja auch über das Erzählen reflektiert oder über die Funktion des Erzählens und auch über die Funktion der Seitenarchitektur zum Beispiel. Ne, wenn sie sagt, an der Stelle müssen wir das Buch jetzt umdrehen und das ist aber jetzt irgendwie ziemlich ja umständlich, das jetzt hier umzudrehen und könnt ihr es noch aushalten. Aber auch sowas wie merkwürdig anders eine Szene wirkt, wenn der Zuschauer mehr weiß als die Hauptfigur. Also das sind ja lauter so Elemente, die dann Charlie nochmal in so eine ja übergeordnete Reflexion des Erzählens bringen. Das war aber nichts, was du jetzt schon mit auf dem Schirm hattest, als du die Bilder gezeichnet hattest, oder schon?
Doch, also diese Sachen, gerade mit diesem Umdrehen von dem Buch und auch dieses, dass sie sich so an den Betrachter irgendwie wendet, das war schon, also das mit dem Buch auf jeden Fall, das war schon meine Idee. Ja, genau. Also ich glaube, wir haben da unabgesprochen uns da ganz gut ergänzt. So, also ich glaube, das war schon ungefähr so gedacht. Aber manche Dinge hatte ich dann, ist mir dann unterwegs eingefallen und die habe ich dann einfach gemacht und die hat Andreas dann auch aufgenommen und weitergesponnen.
Und diese kleineren Elemente, diese Spielereien zum Beispiel mit diesem Judenstern und der Kartoffel und der Kichererbse, das ist so was von dir noch mit so reingekommen ist oder was auch dann?
Nee, das war auch meins. Das war auch meins. Also die Schwierigkeit, glaube ich, also für mich war es jetzt nicht so schwierig oder das war für mich schon schwierig. Ich habe, also es ist ja erst mein zweiter Comic und mein erster, den habe ich komplett alleine geschrieben und früher habe ich auch Dinge illustriert, die ich nicht selber geschrieben habe, aber die Schwierigkeit für mich war jetzt so ein bisschen das, was alle wollten. Also sie wollten halt diese Leichtigkeit und diesen Witz und dieses Luftige und so, das zu erhalten, wenn ich mich an einem Drehbuch entlang hange. So, das war für mich schwierig und ich habe eine sehr tolle Lektorin und die hat halt irgendwann, als sie merkte, ich zeichne mich so von einem Dialog so zum nächsten und so hat die irgendwann zu mir gesagt, so jetzt hör mal auf, dir irgendwie selber Steine in den Weg zu legen, sondern mach dich mal frei von allem. Du kannst auch selber einen Witz erzählen. Du musst nicht, also ich war ja auch ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt, so, weil wenn man Andreas Steinmühl kennt, dann denkt man ja auch so, oh Gott, hinterher findet er das doof und ich kann ja jetzt nichts Eigenes schreiben. Aber Sabine, meine Lektorin, hat halt gesagt so, der findet gut, was du machst und es ist auch echt wichtig, dass du deinen eigenen Witz und deinen eigenen Humor damit reinbringst, ohne jetzt so zu denken, der wird das schon machen, sondern du musst es schon auch alleine machen, auch alleine Dinge machen. Und so sind halt dann diese Kartoffelsachen entstanden oder diese Kichererbsen-Kartoffelstern-Geschichten, weil ich dann halt in lichten Momenten so dachte, okay, dann mache ich das noch und dann baue ich das noch ein bisschen ein. Hätte man mit Sicherheit mehr machen können, aber ja, das war so mein
der locker Anstupser. Gemacht hat.
Ja, so ein Anstupser. Ja, eigentlich wie so ein Anstupser. Auch so ein bisschen so das Buch auch so zu meinem zu machen irgendwie. Weil wenn man jetzt nur eine Geschichte illustriert, dann kann das ja auch, oder wahrscheinlich, also jedenfalls ist es bei mir so, bei mir wird es dann häufig manchmal langweilig. Aber wenn ich dann den Tritt krieg und jemand sagt mir so, mach's ruhig zu deinem, also es ist auch wichtig, dass du es zu deinem machst, damit es interessant wird, dann fällt es mir leichter, es macht mehr Spaß und ich glaube, man sieht es dann auch in den Bildern, dass es mir Spaß gemacht hat dann.
Macht auch beim Lesen Spaß oder beim Angucken Spaß, diese kleinen Elemente zu entdecken. Auch die Vögel sind ja letztlich auch öfter mal so eingesetzt, ne? Dass sie irgendwas so kommentieren, also nicht wirklich kommentieren, aber dass man so sieht, die Vögel spiegeln auch irgendwas wieder, was da gerade passiert. Also von daher finde ich das auch spannend, da nochmal Dinge zu entdecken, die dann eben vielleicht der Garanin-Fingerabdruck sind.
Ja, ja.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn man Nils, der Habicht und der Hahn und jetzt völlig Meschugge nebeneinander legt, hätte ich gar nicht gedacht, dass im Entstehungsprozess noch nicht dieser klare Fingerabdruck sichtbar gewesen wäre. Weil für uns als Lesende sieht man ganz klar, das ist ein Garanin-Titel. Also da hast du wirklich so ein paar Stilelemente, die ganz typisch sind, die immer wieder auftreten. Und ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, ja, ich wusste dann schon, dass ich meine Handschrift oder meinen Fingerabdruck als Illustratorin da auch gerne drin sehen würde. Aber wahrscheinlich ist auch immer viel Unsicherheit dann letztlich dabei.
Oh ja, 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 auf jeden Fall. Also gerade am Anfang ist da sehr viel Unsicherheit gewesen, so von meiner Seite schon. Und auch jetzt bin ich da nicht so selbstbewusst, dass ich so sage, so perfekt oder irgendwie sowas. Also ich hatte gerade bei dem Buch, bei dem Thema und bei so einer Adaption, also hat mich das schon auch so auf, also es hat mich schon auch so vor so Herausforderungen gestellt. Also eine Adaption ist jetzt nicht so einfach, muss man schon sagen.
Seid ihr denn über die Themen dann auch in Austausch gekommen? Du hast ja am Anfang gesagt, ja, es klang für dich jetzt erstmal thematisch sehr groß und nach einem sehr weiten Feld. Und seid ihr also über die Gestaltungsfragen hinaus auch über die Themen noch ins Gespräch gekommen in der Ausarbeitung oder in der Adaption, in dem Prozess?
Ja. Also wir hatten schon auch eine ganze Menge, gerade am Anfang, Telefonate und Videocalls und so, wo ich Fragen gestellt habe und wo die mir dann auch erklärt haben, wie das so gedacht ist. Aber jetzt nicht ewig lange Diskussionen, wie man das jetzt darstellt oder so, weil das war natürlich schon toll vorbereitet, so die ganze Geschichte und der Handlungsbogen und diese verschiedenen Elemente, die waren ja schon perfekt vorbereitet. Also was zu übernehmen war, habe ich auch übernommen.
Hast du inzwischen dir schon die TV-Serie ansehen können und hast du da einige Momente gehabt, bei denen du dachtest, aha, oder wie war das für dich?
Ja, doch, das war eigentlich lustig, weil also einige Dinge sind fast eins zu eins so ähnlich, wie ich sie mir gedacht habe. Im Vorhinein zum Beispiel wusste ich, auf welcher Skaterbahn das spielen wird. Ich hatte auch Bilder von der Schule bekommen. Deswegen sind ein paar Sachen erstaunlich parallel, kommen die mir vor, wo ich so dachte, so ach witzig, guck mal, sieht genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und andere Dinge sind ganz anders. Manche Dialoge sind eins zu eins so, wo man sich dann selbst erschreckt und so denkt, so, ist ja witzig, dass sie jetzt genau das sagen, was ich gezeichnet habe. Aber es ist ja umgekehrt. Ich habe ja genau das gezeichnet, was sie da sagen.
Wie ist es denn mit den Figurenzeichnungen? Ist es da für dich auch nochmal ein Unterschied gewesen? Oder waren die Figuren auch so, wie sie für dich waren?
Die waren eigentlich genauso, wie ich sie mir, also wie ich sie auch so, ich kannte ja die Hauptdarsteller, beziehungsweise die Darsteller. Also von denen hatte ich Fotos und habe mir auch so ein bisschen angeguckt, wie die so reden und so. Also da hatte ich schon eine ganz gute Vorstellung, wie die sind, die sich jetzt wiedererkennen so oder ob die sich gut finden, weiß ich jetzt nicht.
Du hattest eben die Schule erwähnt. Die Schule ist mir im Comic sehr aufgefallen, weil das ein farbkarger Raum ist. Welche Rolle spielen denn die Farben und die Typografie beim Erzählen dieser Geschichte für dich? Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe versucht, wieder so ein bisschen Farbthemen mir rauszusuchen. Ich finde es immer schwierig, einen Comic, gerade so einen langen Comic zu lesen, weil ich das als so eintönig empfinde, wenn immer dieselben Farben sind. Also ich finde es immer ganz angenehm, wenn man einen Comic liest, wenn dann auf der nächsten Seite oder im nächsten Kapitel oder in der nächsten Szene sich die Farben etwas ändern. Und deswegen habe ich versucht, so ein ganz bisschen Thematiken reinzubringen. In der Schule zum Beispiel gibt es, glaube ich, nur dieses Rot von den Spinden und der Rest ist relativ einfarbig. Ich glaube, so dieses Blau, was ich immer benutze, dieses Schattenblau mit Rot. Während, wenn sie jetzt draußen sind, auch natürlich einen blauen Himmel gibt oder so. Da habe ich geguckt. Oder dass es bei dem Großvater viel Gelb und Brauntöne so ein bisschen so wärmere Farben sind. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch auffällig, ne? Und gibt auch Orientierung, finde ich, selber. Ne? Man merkt so genau, ach ja, stimmt, jetzt ist man wieder in einem anderen Setting, andere Farbe. Also gerade bei dem Großvater ist mir das auch sehr deutlich aufgefallen. Eine Variation entsteht ja auch dadurch, dass ja der Stil, den du durchgehend hast bei der Gestaltung der Figuren, ja von dem abweicht, den Hamid in seinen eigenen Zeichnungen hat. Wie kann man sich da das Entstehen eines solchen Zusammenspiels von zwei unterschiedlichen Bildstilen auch vorstellen? Das steht ja im Impressum, dass es irgendwie nochmal andere Urheber gab. Kannst du dazu vielleicht noch was erzählen?
Ja, also in der Geschichte ist es halt so, dass der Hamid selber Zeichner ist und in der Serie ist es auch so, dass halt die Zeichnungen, die er macht, die er so, also er zeichnet immer so sein Leben, er hat immer einen Skizzenblock dabei und zeichnet Situationen oder aus der Vergangenheit wird dann was erklärt, was er aufzeichnet. Und das sollte so Manga-Style-mäßig sein, halt so wie Jugendliche meistens zeichnen. Und in der Serie ist es auch so, dass es dann animiert wird und in so Zeichentricksequenzen übergeht. Und im Comic sollte das halt auch so sein, dass es wirklich ein anderer Stil ist, dass es sich so ein bisschen abhebt. Ursprünglich war geplant, dass das im Comic genauso ist wie in der Serie, aber das hat nicht wirklich geklappt. Das war irgendwie vom Ablauf zu kompliziert. Eigentlich sollte ich dann die Mangas zeichnen, die der Hamid zeichnet, und das habe ich auch versucht und das habe ich aber nicht geschafft, weil das irgendwie so ein ganz anderer Stil ist als den Stil, den ich zeichnen kann. Und ja, ich habe so ein paar Versuche gestartet, aber das hat nicht so richtig geklappt. Und ganz am Ende haben wir dann, beziehungsweise hat dann der Verlag den David Filicki gefunden, der sich dann bereit erklärt hat, die Manga-Sequenzen für den Hamid zu zeichnen. Und ganz am Schluss war es dann aber tatsächlich dann noch so, da waren wir dann alle zufrieden und ich hatte die Mangas eingebaut in den Comic. Und dann sah es aber auch wiederum ein bisschen komisch aus, weil die so glatt und so perfekt waren, dass es so eine merkwürdige Diskrepanz zwischen dem gab, was Hamid zeichnet, den ich so krüsselig zeichne und so ein bisschen so dahingeschmiert zeichne, und dass das, was aus seinem krüsseligen Bleistift kommt, viel perfekter aussieht als alles, was hier aus meinen Stiften rausgekommen ist. Und da musste ich dann ganz zum Schluss noch mir einmal alle Mangas nehmen und habe die dann noch mit meinem eigenen Bleistift am Leuchttisch nochmal einmal so durchgeskribbelt und dann erst eingebaut. Da hat dann der David auch ein bisschen komisch geguckt, glaube ich, hinterher. Also ich habe ihm das erklärt und habe gesagt, das müssten wir so machen, sonst sähe das wirklich merkwürdig aus. Ach, er fand das irgendwie dann völlig in Ordnung. Und ja, es war ein komplizierter Prozess und das wirklich jetzt auch auf den letzten Metern. Also es war jetzt nicht so, dass wir da viel Zeit für hatten, sondern es waren im Entstehungsprozess waren immer so diese Leerstellen, wo ich so wusste, so, ich muss auch noch dran denken, noch diese Manga-Sachen irgendwie zu machen. Und das lief dann so in den letzten 3-4 Wochen oder so ab. Das war echt stressig, ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr komplizierten Puzzlearbeit, ne? Die ganz viele verschiedene Elemente beinhaltet und wo man immer wieder schauen muss, wer ja hat jetzt noch was einzubringen und wie kriegt man es am Ende wieder stimmig zusammen. Wenn du jetzt auf das Gesamtprodukt schaust, gibt es da eine Lieblingsszene von dir? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so, das habe ich entweder am liebsten gezeichnet oder wenn ich es mir im Nachhinein anschaue, das ist so mein Herzstück?
Ja, also witzigerweise habe ich, meine Lieblingsszenen sind diese Kampfszenen, diese Prügelszenen. Die finde ich irgendwie am besten. Ich wusste nicht, dass ich so dass ich da so eine Ader habe, dass ich so gerne, also ich habe mir die auch, die musste ich mir auch erarbeiten, also die habe ich mir auch in so aus verschiedenen anderen Comics, habe ich mir Vorlagen angeguckt, wie jetzt so Fäuste aussehen und wie die so fliegen und so. Aber das sind meine Lieblings, die sind so am, es gibt am Ende so eine Szene, wo die kämpfen und wo es dann so ein Showdown gibt und das ist echt meine Lieblingsseite, ja.
Ja, als ich die Serie geguckt habe, dachte ich ja, das ist irgendwie so eine Schleife, die irgendwie jetzt noch dazukommt, die man ja eigentlich nicht mehr gebraucht hat, weil der Rahmen geschlossen wird von dieser ersten Eingangsszene, die ja schon vorausdeutet, dass was Schlimmes passieren wird. Die wird dann geschlossen am Ende und dann kommt noch das, was du gerade als Showdown bezeichnet hast. Und in der Serie fand ich es wirklich so eine Schleife, die sich noch ein bisschen gezogen hat. Und jetzt im Comic war das aber für mich wirklich so auf den wenigen Seiten was, wo man gut noch mitgehen konnte. Auch interessant dann hier diese Szene mit der Pause-Taste. Woher kam diese Idee? Das ist ja eigentlich auch was total Spannendes, dass man dann noch sagt, wir legen hier noch mal kurz eine Pause ein und Charlie reflektiert noch mal kurz.
Ja, den Schluss, den haben wir schon verändert, weil was jetzt in der Serie schon wie eine Schleife vielleicht wirkt oder so, das wäre halt in dem Buch endlos gewesen. Ich glaube, da hätte keiner mehr Lust gehabt und deswegen haben wir das da sehr verkürzt. Und mit der Pausentaste, es gibt eine so eine Serie, die heißt Fleabag. Da war das erste Mal, das ist mir, ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber die Serie habe ich mir angeguckt und da war das ganz häufig so, dass sie plötzlich den Betrachter so angeguckt hat. Und ich glaube, die hat auch so Pausentasten und sowas gedrückt. Da habe ich mich irgendwie dran erinnert.
Du sagtest auch schon in unserem Vorgespräch, dass der Comic, also du hast bislang immer vom Comic gesprochen. Ich glaube, hier und da wird das Ganze ja auch als Graphic Novel beworben. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz aufklären, wie du das gerne etikettiert haben würdest, dass es jetzt schon der Comic in die zweite Auflage geht, was ja sehr erfreulich ist, und dass jetzt in der zweiten Auflage entgegen der ersten Auflage auch Seitenzahlen auf den einzelnen Seiten vermerkt sind, weil unter anderem das für den schulischen Kontext notwendig oder förderlich ist. Wenn du dir jetzt wünschen könntest, wie oder wenn mit dem Comic in der Schule gearbeitet werden würde, hättest du da einen Wunsch oder eine Vorstellung, wie man damit arbeiten sollte, auch vielleicht in Verbindung mit der TV-Serie oder nur mit dem Comic?
Weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, erst die Serie zu gucken und dann das Buch oder vielleicht das Buch so für sich. Eigentlich bin ich natürlich dafür, dass man nur das Buch sich anguckt, weil Fernsehen gucken tun die, denke ich mal, sowieso oder Serien gucken tun die sowieso genug. Ja, ich lasse mich da, also ich werde auch jetzt premierenmäßig das erste Mal so Lesungen vor Schulklassen haben. Und vielleicht kann ich danach mehr sagen. Keine Ahnung. Also mein Sohn, der ist in der 9. Klasse jetzt, als der gehört hat, dass ich jetzt viele Lesungen auch dann halt vor Schulklassen habe, der meinte so zu mir, Mama, mach das bloß nicht, bist du bescheuert. Die sitzen da alle nur und keiner hat Bock, aber das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass man schon den einen oder anderen Schüler ansprechen kann. Vielleicht gerade durch die Zeichnung so, gerade dadurch, dass jemand da sitzt, der das alles gezeichnet hat.
Ja, gerade weil es aber ja auch so eine Thematik ist, die ganz viele verschiedene Befindlichkeiten berührt, glaube ich, kann man da schon auch viele Schülerinnen und Schüler ansprechen, die vielleicht ansonsten nicht so literaturaffin sind und vielleicht auch gerade in diesem Medienverbund, dass man sagt, okay, jetzt haben wir, vielleicht lesen wir in der Schule nur das Buch, aber ihr schaut euch zu Hause statt irgendeiner anderen Serie diese Serie an. Aber ich finde, dass man das auch super im Unterricht nochmal aufgreifen kann. Besonders spannend fand ich das in der Szene, wo diese Besprechung der LehrerInnen da ist, als es dieses Krisengespräch gibt und gleichzeitig ja diese Schlägerei stattfindet. Und im Film ist man natürlich darauf angewiesen, wenn man jetzt nicht Splitscreen machen will, dass man immer hin und her switcht. So wird es ja auch gemacht. Es wird immer eingeblendet. Lehrerzimmer, Basketballplatz. Und ich finde, was im Comic ganz grandios gelingt, ist, diese Szenen parallel zu legen. Und auf die Art und Weise kann man ja mit Schülerinnen auch ins Gespräch darüber kommen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten hat man beim Erzählen in Film und aber auch in einem Comic.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Und was ich besonders auffällig, das habe ich auch schon, glaube ich, mal irgendwo geschrieben oder gesagt, dass ich finde, dass eigentlich man einen erhobenen Zeigefinger nirgendwo findet, selbst wenn man danach sucht.
Ja, genau, also das finden wir ja, oder haben wir auch schon öfter in Bezug auf andere Gegenstände gesagt, dass es eigentlich das ist, was eine gute Geschichte auch auszeichnet, dass man eigentlich keinen erhobenen Zeigefinger braucht, sondern eine Geschichte zur Positionierung anregt und jede Position dann aber auch eine ist, die in Ordnung sein kann, ne, die jetzt so ein Buch aufwirft einfach.
Und es wird halt, also was ich halt so schön finde, ist halt, es wird halt so erzählt einfach. Es wird irgendwie jetzt nicht ein Augenmerk darauf gelegt oder ein Augenmerk darauf oder das ist irgendwie wichtiger oder da ist was Schlimmes.
Ja, auch alle Figuren, ne, mit ihren Lebensbereichen. Also jede Figur hat eine eigene Familie, die ja auch unterschiedliche Probleme wieder mit sich bringt und die drei Figuren kommen in dieser Freundschaft zusammen, die dann auch wieder unterschiedliche Probleme zu bewältigen haben. Ja, also von daher glaube ich schon, dass das ein breites Spektrum an Nebeneinander aufmacht.
Anders als in der Serie treten hier ja auch Eltern stärker in den Vordergrund. Vielleicht auch dem geschuldet, dass da etwas mehr Erzählraum ist in dem Comic. Zum Beispiel Charlies Eltern, die bleiben für mich sehr blass oder sie wirken für mich abwesend in der TV-Serie. Hier erhalten sie deutlich mehr Gewicht gleich zu Beginn, wenn die drei Freunde durch das Treppenhaus rauschen, ruft die Mutter von Charlie ihnen noch etwas hinterher. Also das ist etwas, was so nur der Comic hat. Oder wir haben später Jasmins Mutter, die wir sehen, wie sie im Wohnwagen liegt und eine Flasche ist angeschnitten und wir können deuten, okay, sie ist vermutlich Alkoholikerin. Welche Bedeutung kommt den Eltern im Comic zu? Es ist ja doch irgendwie eine andere als in der TV-Serie.
Also ich glaube, dass halt ein Bild im Comic nimmt ja nicht so viel Zeit in Anspruch wie jetzt ein Bild im Film. Deswegen kann man im Comic mehr erzählen. So rum vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil das so im Buch stand, dass da die Mutter hinten im Wohnwagen liegt.
Also die Szene gibt es, glaube ich, aber sie filmen halt nicht in den Wohnwagen rein. Ne? Der Unterschied ist, dass sie bei dir auch ein Gesicht bekommt, beziehungsweise ja, vielleicht auch eine rote Nase bekommt, die man relativ deutlich sehen kann. Mhm. Und in der Serie bleibt das angedeutet. Da wird eben nur, Jasmin verweist ja so in den Wohnwagen, da drin ist sie so ungefähr, sie bleibt aber unsichtbar, einfach im Hintergrund. Mhm. Und sie hat zwar da diese paar Flaschen draußen stehen, aber ich würde sagen, es ist eine deutlichere Leerstelle in der Serie. Dieser Alkoholismus, würde ich sagen, der ist zwar auch in der Serie angedeutet, aber nicht so offensichtlich, weil man halt die Mutter auch nicht sieht.
Vielleicht ist es schwierig, das im Fernsehen zu zeigen. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Also ich glaube schon, dass ein Buch da größere Freiheiten besitzt als eine Kinderserie auf Kika. Also da muss man sicherlich mehr Sachen beachten als wie bei einem Buch. Ja, ist vielleicht auch das Buch ein Stückchen erwachsener als die Serie, glaube ich.
In Bezug auf das Publikum würde ich auch auf jeden Fall denken, dass das Buch eine breitere und auch ältere Zielgruppe ansprechen kann als die TV-Serie. Ich glaube, das liegt vor allem an den DarstellerInnen, die ja in der Zeichnung nicht so einen deutlichen Alterszuschnitt haben, als es in der Serie der Fall ist. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass da die Zielgruppe auf jeden Fall breiter ist und auch, glaube ich, für die Schule breiter ist, könnte ich mir vorstellen.
Also ich sollte mir auch unbedingt, sollte ich immer darauf achten, dass ich neige dazu, Kinder oder wenn ich Kinder zeichne, die zu klein zu zeichnen, also dass die zu kindlich aussehen. Und da ist mir nicht immer gelungen. Ich bin dann manchmal im Eifer des Gefechts, sehen die dann doch aus wie 8 oder so, aber die Vorgabe war schon, sieh zu, dass die wirklich jugendlich aussehen und ein bisschen cooler als viele normalerweise zeichnen. Vielleicht sind sie dann doch ein bisschen zu groß geworden. Teilweise.
Ja, aber dann bleibt ja auf jeden Fall mit Spannung zu erwarten, wie die Rezeption dann in den Schulen auch aussieht, wenn jetzt schon die zweite Auflage speziell dafür auch mit Seitenzahlen ausgestattet wird, wäre das ja zu hoffen, dass es in die Schulen kommt, denn ich glaube, es sind sehr wichtige Themen, die dort auch einen Platz haben sollen und müssen und es ist damit auch eine aktuelle Lektüre, was ja leider auch an den Schulen nicht selbstverständlich ist, dass immer aktuelle Lektüren gelesen werden mit vielen Identifikationsangeboten. Das wäre auch was ich nochmal stark machen würde. Ja, Melanie, wir bedanken uns bei dir für dieses spannende Gespräch, das uns diesen sehr komplizierten Entstehungs-Adaptionsprozess noch ein bisschen deutlicher gemacht hat, aber natürlich auch spannende Einblicke in deine Arbeit und deine Vorgehensweise beim Erzählen und beim Zeichnen gegeben hat. Und wir freuen uns, wenn wir mal wieder von dir hören und lesen.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Das war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch mit Melanie Garanin. Elisabeth, was nimmst du jetzt mit? Was steckst du dir in die Tasche von dem Gespräch?
Na, vor allem fand ich richtig interessant, wie sie erzählt hat, dass sie ihren eigenen Weg erst finden musste und wie ihr das dann so nach und nach gelungen ist, sich freizustrampeln von dem großen Namen Andreas Steinhöfel, aber auch von dem Drehbuch, das ja schon sehr detailliert was vorgibt, aber vielleicht auch von der Vision des Films, der dann entstehen wird, ne, der ganzen Vorstellung von den SchauspielerInnen, die sie auch schon kannte. Also das ist auf jeden Fall für mich nochmal was Interessantes, Neues gewesen, auch wie sie selber nochmal einordnet, ihre eigene künstlerische Tätigkeit dann in diesem Medienverbund. Das Gepuzzle fand ich wirklich auch spannend zu hören, wie sich das dann so zusammengesetzt hat und zusammengeruckelt hat, so nach und nach, welche Schritte und Prozesse dann jeweils notwendig sind und natürlich auch Abstimmungen zwischen Menschen, die notwendig sind, um so ein Gesamtwerk dann entstehen zu lassen. Wie ging's dir, Marc?
Ja, da kann ich anschließen. Also diese ganzen Unwägbarkeiten, sie sagte zuletzt ja auch die Manga-Szenen, sie wusste noch nicht, wie die aussehen oder wie die da hineinpassen würden. Da stelle ich mir vor, oh Gott, das weiß ich noch nicht so ganz, wie wird das Produkt nachher aussehen? Wird das überhaupt so ein Guss sein? Also das auszuhalten, da die Toleranz für aufzubringen, das scheint mir eine große Herausforderung. Und was mich auch erstaunt hat, ist, wie schnell im Grunde genommen dieses Projekt auf die Straße gebracht wurde, weil man weiß natürlich von SchriftstellerInnen, dass ein Buch mindestens eigentlich immer ein Jahr dauert, außer wir haben sehr produktive ZeitgenossInnen. Und ich glaube, das waren ja jetzt so 6 bis 8 Monate, der intensive Erarbeitungsprozess. Und das finde ich relativ kurz, gerade weil Andrea Steinhöfel in einem Interview auch gesagt hat, als er sah, was Garanin da auf die Beine stellt, dass das ja eine abartige Arbeit sei, das alles zu zeichnen. Und da bin ich wirklich erstaunt, also wie schnell das ging und wie hoch die Qualität wirklich des Produkts ist. Das muss man hier wirklich nochmal herausstellen. Und ich denke, wir haben das ja auch schon mal häufiger gesagt, für 20 Euro, da können wir hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Und nicht umsonst haben wir das natürlich hier auch als Solo-Gegenstand für die Folge gewählt, um das wirklich nach vorne zu bringen. Und ja, wir sind erstaunt, dass bislang darüber noch nicht groß berichtet worden ist.
Ja, und wenn ihr irgendwelche Tipps für uns habt, worüber wir noch berichten sollen, was wir noch einmal aufgreifen sollen, dann schreibt uns sehr gerne. Wir bedanken uns auch heute natürlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch künftig wieder dabei seid.
Und denkt dran, wenn ihr den Podcast gut findet, gerne eine Sternebewertung hinterlassen. Natürlich am liebsten 5, aber auch ein paar geschriebene Worte sind super, weil das erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts auf den Podcast-Playern eurer Wahl. Und es freut uns natürlich, wenn wir potenziell noch mehr Hörende ansprechen können. Und ja, ich würde sagen, für diesen Monat haben wir es. Elisabeth, vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank nochmal an Melanie Garanin. Ja. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Noch nicht Stopp drücken. Hier kommt noch eine kleine Ergänzung. Elisabeth und ich haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Podcast die Sommermonate über zu pausieren. Das heißt, ihr hört uns erst im Herbst, Winter wieder. Wir wollen den Sommer nutzen, um einige Schreibprojekte nach vorne zu bringen. Wir freuen uns schon darauf, neue Folgen im Herbst, Winter aufzunehmen. Wenn ihr bis dahin etwas Sehnsucht nach dem Podcast habt, schaut doch mal in die Backlist hinein, ob ihr schon alle Folgen gehört habt oder ob euch da noch etwas interessiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet im Herbst, Winter. Bis dahin. Tschüss.